Herzlich willkommen hier in der Stadtbücherei Düsseldorf in der Zentralbibliothek zu einer neuen Sendung Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf von StreamD Radio. Wir sind die Radiosendung mit Publikum, wir sind hier live und on air. Am Mikrofon Jan Michaelis, Autor und Publizist. Tatjana Kuschtewskaja stellt heute ihr neues Buch vor, Muse, erzähl, was nur du weißt. Edition Noack und Block 2025, also eine ganz neue Erscheinung. Das Buch schildert Musen und Modelle im Leben und Werk berühmter Künstler. Ihr Moderator Jan Michaelis lädt Sie ein, live dabei zu sein. Hier am 8. November ab 16 Uhr bis 17 Uhr sind wir eine ganze Stunde mit Literatur im Stadtfenster. Das ist ein Raum hier im Kap 1. Konrad Adenauer Platz 1, wer es also noch nicht kennt und noch nicht dabei war, kann gerne noch dazukommen. Sie können bis 17 Uhr hier als Publikum bei der Sendung live dabei sein. Und natürlich empfangen Sie uns auf Stream.de im Streaming. Und ich freue mich sehr, dass mein Gast bei mir ist, Tatjana Kuschtewskaja. Herzlich willkommen, liebe Tatjana.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Hier kommen noch letzte Gäste dazu. Das Publikum ist schon zahlreich da. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ihr könnt ja dann auch an der Sendung euch bemerkbar machen. Ihr müsst nicht still und steif da sitzen, sondern das ist gewollt, dass das Publikum zu hören ist. Ich freue mich sehr, dass das Publikum da ist. Wir werden heute auch die Musik hören, die sich Tatjana ausgesucht hat. Wir haben da eine sehr schöne kleine Playlist mit Klavierstücken. Aber vorher machen wir etwas ganz Besonderes, nämlich eine kleine Premiere. Wir hören ein Gedicht von Tatjana Kuschtewskaja, nämlich das Gedicht, aus dem der Titel ist, von dem Buch, um das es heute geht. Muse, erzähl, was nur du weißt, ein Prosagedicht. Und wir haben hier die Interpretin dieses Gedichts da. Sie hat dazu Musik verfasst und liest das Gedicht. Zaira Aminova ist hier. Herzlich willkommen, Zaira.
Dankeschön.
Und dann hören wir jetzt dieses Prosagedicht in der Interpretation von Zaira.
Muse, erzähl, was nur du weißt, wenn am Morgen die Künstler sich nicht erinnern konnten an ihre Freundinnen, mit denen sie sich schlafen gelegt hatten, während die Frauen ein Jahrhundert lang diese Nacht und ihre Zärtlichkeit im Gedächtnis behielten. Muse, erzähl, was nur du weißt, warum du über die Stufen der Jahrhunderte fort von Beatrice in die Ewigkeit stiegst, von Nachtsternen umkränzt. Ich war die einzige wirklich ersehnte Besucherin im Leben des Künstlers. Herzschlag, sein Glück,
Muse, die ihm Erleuchtung brachte, die ihm die Leidenschaft schenkte. Sich bis zum Selbstvergessen der Kunst hinzugeben.
Ja, das war das Gedicht Muse, erzähl, was nur du weißt, geschrieben von unserem Gast Tatjana Kuschewskaja und interpretiert von Zaira Aminova. Vielen lieben Dank. Liebe Tatjana, sprechen wir erst ganz kurz einmal noch über dich als Person. Du bist 1947 in der turkmenischen SSR geboren. Das hört sich immer so trocken an für uns, weil wir gar keine große Vorstellung haben, wo das überhaupt ist. Kannst du mir einfach mal helfen und den Hörern, wo bist du denn da geboren? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich bin in Zentralasien geboren. Wüste heißt Schwarze Wüste. Karakum auf Turkmenisch. Und Fluss heißt Amu Darya. Das ist Turkmenistan, das ist Turkmenen. Und diese kleine Siedlung war Oase. Können Sie vorstellen, eine nur Wüste, 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 Sand, Sand. Plötzlich, wenn Sie werden fliegen in kleinem Flugzeug, plötzlich eine grüne, wunderschöne grüne Flecke zwischen Wüste, zwischen zwei schwarze Wüste. Grüne Flecke mit Wasser, das heißt auf Turkmenisch Arik, mit Wasser, mit Blumen, mit alles. Das ist diese kleine Oase, Dargan Ata heißt. Ich bin geboren.
Ja, das ist doch sehr viel eindringlicher für uns jetzt geschildert. Danke dir für diese plastische Vorstellung, die du geschaffen hast von einer Oase. Du bist also fast schon eine Oasenpflanze.
Ja.
Aber du hast dich weiter bewegt und bist dann nicht dort aufgewachsen, sondern in der Ukraine. Wie kam es dazu?
Mein Vater Ukrainer, Vasily Ivanovich Kuschewski. Und er ist, ich war schon 10 Jahre alt und hat Turkmenisch sehr gut gesprochen und gesungen, war Nummer 1 kleine Sängerin in dieser kleinen Oase. Aber Papa möchte zum Eltern nach Hause. Sein Haus war in Ukraine, in Donetsk-Gebiet. Und einmal, ich war 10 Jahre alt, ich bin gekommen, ganz anderes Land, ganz andere Landschaft, Ukraine, ganz andere ukrainische Sprache. Ich war in ukrainischer Schule und ja, beginnt mein ganz anderes Leben, ganz ukrainisches
du
Leben.
Du hast ja wahrscheinlich dann insgesamt 9 Leben wie eine Katze, weil in der Ukraine bist du auch nicht geblieben, sondern du bist dann zum Studieren nach Moskau. Was erinnerst du da?
Ja, meine erste Hochschule war pädagogische Musikhochschule. Und nach Musikhochschule in Artemovsk, das ist in Donetsk-Gebiet, Bachmut jetzt heißt, ganz andere Name hat diese. Jetzt meine Musikhochschule in Bachmut absolut, absolut zerstört. Ja, und Bachmut auch. Und dann wollte ich habe Abenteuerlust, ich möchte unbedingt fahren, irgendwo weit wie möglich, nach Jakutien, nach Sibirien. Und sibirische Kinder, sogar Tschukche und jakutische Kinder mit diesen kleinen Augen, diese Schlitten. Ich möchte Chopin, Beethoven und Tschaikowski, das müssen sie spielen. Ich fühle mich eine kannst dich vorstellen, man hat nie Fernseher geguckt. Ich bin gekommen, wie aus anderer Welt für diese Tschuktschen-Kinder. Und sie hat bei mir gespielt, wunderschön gespielt. Ja, aber dann...
Da warst du also in dem Moment Musikpädagogin, ja?
Ja, ich war Musikpädagogin.
Und dann hast du aber noch weiter studiert in Moskau.
Ja, ich habe bekommen Platz in prominenteste Filmhochschule Moskau, als Drehbuchautorin habe ich studiert, Drehbuchautorin, 5 Jahre und gearbeitet als Drehbuchautorin und Mitglied von Filmemacherinnen und Filmemacher war in Moskau.
Also
war
das viel, ist doch dann schon, Dokumentarfilmen schon das vierte Leben, was du hattest.
Ja.
Ja, wir könnten wahrscheinlich immer weiter erzählen und kämen gar nicht aus dem Staunen heraus, wie oft du auch deinem Leben nochmal eine Wendung gegeben hast. Ein Thema verfolgt dich aber sehr lange, denn in dem Buch findet man immer wieder eingestreut, also nicht, es ist jetzt nicht so, dass das am Stück so erzählt wird, sondern in den Lebensbildern, die du schilderst also immer, wie diese Künstler und ihre passenden Musen, ihre Modelle sind es eigentlich sehr oft. Also es sind eigentlich die Darstellerin für die Malerei. Und du schilderst da sozusagen, wie du selber auf dieses Thema gekommen bist in dem Buch. Du hattest also, so ist das für mich jetzt mit 2 Sätzen zusammenzufassen, selber ein Buch geschenkt bekommen über Malerei, sehr früh, und das hat dich geprägt. Möchtest du das kurz erzählen oder hattest du eventuell das auch in der Lesung vorbereitet? Ich will dir da jetzt nicht zu viel wegnehmen.
Nein, aber in unserer Familie alle malen, alle. Mein Papa, er war Arzt. Aber trotzdem hat er gemalt, ja. Und ich male, ich möchte heute für alle Geschenk machen, Kopie von meiner Aquarelle. Ich Aquarelle male. Meine Tochter ist professionelle Malerin, Profi. Sie hat Theaterakademie als Theaterbühnenbildnerin, ja.
Und Bild auf dem Titelbild ist von ihr. Und im Buch sind auch einzelne Bilder von ihr. Das ist also auch von eine Kooperation von dir und deiner Tochter.
Ja, ja. Aber interessant so.
Wegen dem Buch, was du geschenkt bekommen hast, dass du darauf vielleicht noch kurz
Ich erinnere mich nicht so gut, weil ich habe so viele, alle wissen, dass ich liebe Malerei, ich liebe und immer machen für mich Geburtstage oder andere, immer Geschenke. Ich habe viele, viele Geschenke von meinen kleinen Bücher, Kunstbücher. Aber interessant, meine Tochter war Malerin und hat sie gemalt, viele Modelle, Nacktmodelle in Hochschule und zu Hause. Und zu Hause, die eine Zimmer war wie ihr Atelier. Und ich habe gesehen, so viele Mädchen, die kommen posieren für meine Tochter. Ja? Ich habe mit Modellen, zum Beispiel meine Tochter, gemalt eine Serie Erlkönig. Erlkönig Goethe. Und Erlkönig und ihre Tochter von Erlkönig, wo sagen für Kind, Kind, kommt zu uns, kommt. Erinnern Sie sich, wir reiten zu spät durch Nacht und Wind. Ja? Komm. Und für diese 3 Töchter hat sie gesucht, diese Modelle. Und ich habe beobachtet und viel gesprochen mit dieser jungen Frau, jungen Mädchen, mit Erlkönig, ein Herr. Für mich war immer interessant, diese Modelle, verstehen Sie?
Das ist das, was dich inspiriert hat. Das ist auch, erinnere ich, auch eine Erzählung in dieser Sammlung von Lebensbildern, aber es sind ja berühmte Maler. Es ist ja jetzt nicht es geht jetzt nicht explizit jetzt über deine Tochter oder ihre Musen, sondern es ja. sind immer sehr arrivierte, berühmte Maler und eben wer eigentlich da Modell gestanden hat ja. und was da der Hintergrund ist. Und man muss sagen, du bist richtig am Wallfahren zu diesen Museen hin. Also ich kann ja. mir das auch sehr gut bildlich vorstellen, wenn man das liest, wie du da mit Begeisterung nach Wien fährst, um Vermeer ja. zu sehen.
Ja, ja, ja.
Und eben ein spezielles Bild, was besonders die Russen anspricht, wo die schon sagen in Wien, also dieses Bild ist besonders beliebt bei den russischen Gästen. Oder eben auch ukrainischen Gästen. Wir kommen gleich auch drauf, dass du aus dem Buch liest.
Aber
hören wir doch jetzt einmal.
Ja, ja, aber Jan, sagen, ich möchte nur etwas sagen. Das ganze mein Leben, wenn ich gehe, Ausstellung möchte ich sehen. Für mich war immer, wenn ich sehe, wunderschöne Frauenporträt, wunderbare Frau, für mich war eher interessant, wer war diese Frau, ihr Schicksal, war sie glücklich? Vielleicht hat sie Geliebte von Maler. Für Maler gibt es so viel Literatur, so viel Information. Aber wer war diese schöne Frau, diese schöne Modell? Ich habe gewusst, ich habe diese Intuition, dass diese Frauen, sie, das ist alles so nicht so einfach. Kann man sehen, ihre Gesicht, ihre Augen, das diese Frauen mit Geschichte, verstehen Sie? Frauen mit Geschichte. Und ich wollte immer ganze Leben, ich suche diese Heldinnen von diesem Porträt. Das war nicht so leicht, weil für einen Maler leicht finden, aber über dieses Modell muss ich viele Tagebücher, Kunsthistoriker und viele, viele, viele Literatur in Archiven und so, das finden, wer war diese Frau. Und mein Buch ist Dokumentarliteratur, das ist keine Fantasie. Ja? Und finden diese schöne Frau und ihr Schicksal, dass es sich fühle mich wie ein Detektiv, ja. Spuren suchen.
Ja, dann danke ich dir, dass du das auch noch eingeordnet hast, Dokumentarliteratur. Also es ist sozusagen non-fictional, sagt man ja, ja. heute so schön. Scheinbar nichts Ausgedachtes, aber das Schöne ist, es sind natürlich auch im Rheinland, sagt man, Verzählchen drin. In der Literaturgeschichte würde man von Anekdoten sprechen oder eben kurze Prosa. Mosaikstücke, die du zusammengetragen hast, da, dort mal eine Erzählung über einen Maler, dort mal ein eingestreutes, kleines, fast zugespitzt auf den Witz hinauslaufendes Erzählungsfragment. Also es liest sich sehr gut, weil wenn man jetzt denkt, Dokumentartexte, könnte man sagen, ja, vielleicht ein bisschen spröde oder so, aber du hast sehr viel Witz drin. Immer wieder ist man verblüfft über die Zuspitzungen und es ist so am Mäandern. Die Erzählweise ist also nicht so der gerade Strom, sondern du gehst immer mal nach links und rechts vom Weg ab, was das Ganze sehr angenehm macht zu lesen. Hören wir jetzt mal von dir aus deiner Playlist ein Musikstück. Wir haben jetzt Verschiedenes zur Auswahl. Ich muss mal gerade mit meinem, nehmen wir direkt den Yakif Stepovyi Mazurka. Das ist Opus 9 Nummer 2, so ist das. Das ist ein Klavierstück, ein ganz kurzes, eine Mazurka, gespielt von Violina Petrischenko am Klavier. Aus dem Album Mri, Ukrainian Hope. Wir haben gerade geklärt, die Tatjana wusste natürlich, Mri bedeutet, das sind Träumereien oder Träume. Und es geht natürlich um Friedensträume. Das Ganze ist jetzt in E-Dur, also ein erniedrigtes E-Dur. Mal sehen, wie sich das anhört. Ein sehr kurzes, prägnantes Stück. Wir hören jetzt die Mazurka. Eine Mazurka, genau, ein Tanz. Es sind mehrere Tänze in diesem Album drin, ein Klavieralbum, eine schöne Mazurka und ein moderner Komponist aus der Ukraine. Ich sag's noch mal, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, Yakiv Stepovji. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe das falsch interpretiert, weil das hier alles so schön auf Englisch steht. Das ist natürlich S-Dur, also ein erniedrigtes E. Das heißt ja immer so schön auf Englisch E-Flat. Aber das sind die Tiefen der Musik. Man hat es eigentlich gar nicht gemerkt, dass es eine erniedrigte Tonart ist. Es kam sehr schön perlig daher. Danke für diesen kleinen Musikschatz, den du uns vermittelt hast. Violina Petrischenko am Klavier. Wir werden sie noch öfter heute hören. Jetzt kommen wir vielleicht zu deiner ersten Lesung, liebe Tatjana. Hast du etwas vorbereitet und sagst mir mal, was du gerne lesen möchtest?
Ich liebe meine Heldinnen. Die sind so schön, diese Frauen, so interessant, ihre Schicksale, so ungewöhnlich. Eine waren wie Engel, andere waren auch wie Hexe, andere waren wie Edvard Munch hat gehabt, eine Frau, Kunsthistoriker hat genannt ihre Beziehung als erotische Höhle. Ich werde heute von Engel bis erotische Höhle lesen. Vielleicht kennen Sie, ich kann nicht ganze Kapitel erzählen, nur war eine Gruppe in England 1850 bis 1900, ja? Das Präraphaeliten, so heißt diese Gruppe, die hat sich Maler hat sie so genannt. Und diese Gruppe hat ein Modell. Alle diese Künstler haben ein Modell gehabt. Eine schönste Mädchen in London, heißt Lizzie. Sie hat sie gemalt, gibt es hunderte verschiedene Bilder von Lizzie. In alle möglichen Varianten. Lizzie war wirklich etwas, eine besondere Schönheit. Ja, aber einmal, ein aus dieser Gruppe Präraphaeliten wollte Ophelia malen, ein wunderschönes Bild Ophelia. Aber besondere Minute. Ophelia hat Selbstmord gemacht, sie ertranken. Und als sie war im Wasser, in ihre schöne Kleid, historische, und sie war schon fast tot, ihre letzte, das war dieser Moment, Maler wollte malen, und Modell war Lizzie. Er hat gekauft schöne Kleid für Lizzie. In Badewanne Wasser. Lizzie posiert in kaltem Wasser viele Stunden in diesem wunderbaren historischen Kleid. Und verstehen Sie, Lizzie war so wirklich wie ein Engel. Sie hat nie gesagt, ich möchte nicht, dass es kalt, ich werde krank sein. Nein, Lizzie posiert, versteht, dass Maler möchte in Tate Galerie. Ich habe dieses Bild gesehen in Tate Gallery in London. Das ist das beste Bild in Tate Gallery, Ophelia. Jetzt ich möchte aus diesem Kapitel über Lizzie lesen, Fragment. Ich möchte sagen, sie gestorben 34 Jahre alt. Sie war krank nach dieser Badewanne. Und dann seit diesem Moment, sie war immer krank und dies und das und gestorben, 34. Und diese Maler, sie waren alle verliebt in Lizzie, aber dieser Maler hat immer Gedichte geschrieben für Lizzie. Und in ihrem Grab Er hat so in diese hat er in Sarg. In Sarg für Lise ihre Gedichte hat er liegen lassen. Nach zwei ungefähr Jahren ein Literaturagent sagte, warum hast du deine wunderbaren Gedichte in Sarg von Lise? Du kannst berühmte Dichter sein, du wirst bekannte englische, britannische Poet sein. Und wo ist deine Gedichte? Damals war keine Kopie und er hat Manuskript für Lise. Und er hat bekommen Dokument, da kann Exhumierung machen. Er möchte seine Gedichte wegmachen von Lises Grab. Er hat gemacht, aber dieses Buch war kein Erfolg. Und sogar in der Nacht, immer Lise kommt in seine Nachträume und sagte, warum hast du dein letztes Geschenk weggenommen? Warum? Als er ist gestorben, dieser Maler, ja, gestorben, er möchte nicht liegen mit Lise in Grab, verstehen Sie? Er war Mann, Ehemann schon von Lise, hat Angst vor Lise. Irgendwo nicht in London, nicht Heidegger Friedhof, irgendwo, aber nicht mit Lise.
Aber liebe Tatjana, jetzt hast du das so toll erzählt, dass wir schon beim nächsten Musikstück wieder sind. Wir hören jetzt das zweite Stück von Jakub Stepowier, ein Walzer, Opus 5, Nummer 1, in H-Moll diesmal. Auch das ist ja hier die englische Schreibweise, da heißt das so schön bei den Angelsachsen ja B-Minor, obwohl wir andere Tonart für B haben, aber gemeint ist H-Moll. Wir hören 3 Minuten und 10 Sekunden einen wunderbaren Walzer von der Interpretin am Klavier Violina Petrischenko. Jetzt Musik.
Thank you.
ja, da spürt man schon ein bisschen, dass es Major und Minor gibt. Das ist der Walzer Opus 5 Nummer 1 von Stepovje in der Interpretation von Petritschenko am Klavier und in H-Moll. Ein Walzer, mit dem man getragen tanzen könnte, auch am Grab von Lisi. Wir haben gerade von der lieben Tatjana Kuschewskaja gehört, wie tragisch dieses Leben eigentlich geendet hat. Sie hat sozusagen durch den Einsatz als Modell, hat dieses Model sich schwer erkältet oder ist schwer erkrankt und dann gestorben. Und das war so inspirierend für Tatjana, dass sie sich selber gerade in ihrer Erzählung berauscht hat. Das gefällt mir auch, das ist das Tolle an ihr. Sie kann einen ja immer begeistern. Man sitzt gebannt da und denkt, wow, was ist das denn für eine tolle Erzählung? Und sie hat gleichzeitig eine Fähigkeit, andere zu begeistern und ist dadurch selber Muse, eine dieser Musen, von denen sie erzählt. Und Zaira Aminova wurde von ihr gebeten, für dieses Model auch eine Gedichtvertonung zu machen. Und das hören wir jetzt. Das ist jetzt nochmal eine Premiere. Auch dieses Gedicht ist eine besondere Inspiration. Und wir kommen noch einmal auf Lisi, das Model, was im nassen Grab liegt.
Was ist jetzt mein Zuhause ohne sie? Ein krummer Unterstand, wo frierend weiße Kinder ihre Zuflucht fassen. Was ist mein Kleid, zerknittert leer Hand, ein Wolkenlumpen, der vom Mond verlassen. Was ist der Spiegel, Paradies, verloren, jetzt Hoffnungslosigkeit hineingegossen? Das Bett, schlaflose Nächte wimmern, und das Gespräch mit einer kalten Wand verdrossen. Was ist mein Herz? Jetzt ohne sie, ein leerer Himmel, sternlose, sonnenlose Dunst, versteckte Wege, einsame Verstrickung, schimmernd vor tiefem Schwarz. Als hinter einem Berg der Mond verschwand. Und eine lange Wolke fernen Wald mit zweifach dunkler Finsternis bedeckte.
Ja, vielen lieben Dank für dieses musikalische Gedicht zu dem Bild von John Everett Milley und Elisabeth Sidal, liebevoll Lissy genannt, Leben und Tod der Ophelia. Man findet die Bilder auch passend dazu im Buch. Und dieses Gemälde ist 1851 bis 1852 entstanden. Und man sieht da eben eine Ophelia im Wasser liegen und Elisabeth Sidal, die das als Model vorgemacht hat für Millet, ist daran schwer erkrankt und dann gestorben. Tate Gallery London, du bist da hingefahren, um dir das auch wirklich anzuschauen. Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe ja immer oft die Erfahrung gemacht, man denkt, das ist dann so ein riesengroßes Bild. Wie war das?
Ja, das ist etwas Ungewöhnliches. Das ist etwas Magisches, etwas eine Hypnose. Du kannst nicht gehen von Lizzie. Du stehst, du guckst und du verstehst, dass jetzt Lizzie macht letzten
Atemzug, genau. Ja.
Und für mich war immer interessant, wer war diese Lizzie Elisabeth Sidal? Als ich habe gefunden ihre Biografie, dann habe ich Gänsehaut.
Ja. Du hast ja wirklich in der Kunstgeschichte sehr viel abgeschritten, das muss man ja sagen. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass du mit der Antike anfängst, mit der griechischen Antike, mit den Bildhauern und da also auch sehr viel drumherum an griechischer und lateinischer Literatur und Kunstgeschichte und Tradition schilderst. Dann eben diese Sachen, dass du die alten Niederländer Vermeer hast du auch eine Wallfahrt hingemacht eben und
ich habe alle Bilder selbst gesehen, alle Galerien und so habe ich geguckt und meine Gefühle und so, das ist absolut
ja, das ehrlich. Merkt man auch. Mhm. Und die Inspiration und die Leidenschaft merkt man. Bei Vermeer ist das auch besonders gut zu erleben. Da hast du eben auch diese Familiengeschichte erzählt, dass du eben schon als junge Frau ein Vermeer-Buch geschenkt bekommen hast, dass dich das so fasziniert hat, das Bild, dass du es dir an die Wand gepinnt hast, wo andere sich den Starschnitt aus der Bravo an die Wand gepinnt haben, hing bei dir Vermeer und diese Allegorie der Malerei. Dann natürlich die Präraffaeliten, Renoir und Klimt. Ich muss ja gestehen, Klimt, da weiß ich noch genau, dass du dort warst, weil du ein ganz wunderbares Foto mir geschickt hast, wie du sozusagen fast einen Klimt nachgestellt hast mit einem schönen Schalwurf. Yeah. Kommen wir aber zu einem, der auch hier in Düsseldorf in einer Sammlung ist, weil wir haben tatsächlich den Schrei von Munk, Edvard Munk, in einer der Fassungen. Es gibt ja mehrere Fassungen. Du warst jetzt selber in Chemnitz in der Kulturhauptstadt und hast dort eine Ausstellung dir angeschaut zu Edvard Munch und hast den Katalog mitgebracht und hältst den gerade hoch für das Publikum hier im Saal. Edvard Munch, da hast du jetzt eine kleine Lesepassage, die du uns bitte aus deinem Buch vorliest, damit wir mal einen Eindruck bekommen, wie deine Schreiberei ist. Du das uns einmal vorliest.
Ja, einmal war ich in norwegischer Stadt Bergen. In norwegischen Bergen gibt es Kunstmuseum und ein Bild besonders war für mich interessant. Bild heißt Eifersucht. Jetzt war in Chemnitz eine große Ausstellung von Edvard Munch. Und aber zum Eifersucht hat er 3 oder 4 Bilder diese Themen gemacht und viele, viele Skizzen. Und eine aus diesen Skizzen war in Chemnitz, habe ich gesehen. So. Mhm. Also, der Künstler kehrte mehrfach zu dieser Gegenstand zurück. Er schuf mindestens 11 Bilderversionen von Eifersucht, 1895, sowie mehrere Grafikversionen. Die Grundlage der Komposition bleibt jedoch die ganze Zeit dieselbe. Im Vordergrund das Gesicht eines Mannes, das von starken Emotionen verzerrt ist. Im Hintergrund eine schöne junge Frau, in den meisten Versionen nackt, und ein junger Mann, der Munk manchmal seine eigenen Züge verleiht. Das ist eine, erinnern Sie sich, ein Sujet, ein malerischer großer Apfelbaum, und eine fröhliche junge Frau pflückt Apfel vom Baum. Ja, in der Originalfassung des Bildes findet die Szene in einem Garten statt, eine halb entblößte Frauengestalt spricht mit einem jungen Mann und streckt die Hand nach einem Apfel aus, der als Hinweis auf die biblische Geschichte über den Sündenfall und die Verführung Adams durch Eva interpretiert werden kann. Spätere Versionen platzieren die Szene in ein Interieur oder in einen schwer erkennbaren, abstrakten, dunklen Raum. Kunsthistoriker gehen davon aus, dass Munk in diesem Bild das Liebesdreieck zwischen dem Künstler, seinem Freund Stanislaw Przybyszewski und dessen Frau Dagny Juel einfing. Im Gesicht des Eifersüchtigen im Vordergrund erkennen Sie die Gesichtszüge von Przybyszewski. Gleichzeitig erinnert das Bild, wie der norwegische Autor Atle Næss bemerkt, als Przybyszewski Gedicht Vesper, das Zitat Anfang, eine lautlose, satanische, sexuelle Höhle, Zitat Ende, beschreibt. Also weiter, ich gehe Fragment, Szene zwischen Munk und Dagny. Dagny gegenüber war Edward stets höflich, sanft, respektvoll, traurig, und distanziert. Ja, das war das treffende Wort. Er sah doch, dass sie in ihn verliebt war. Und auch er war in sie verliebt. Das stand außer Zweifel. Man sagte, er habe Angst vor Frauen. Vielleicht. Aber diese Angst hinderte ihn nicht, unzählige Herzen zu erobern, was ihm jedoch nichts bedeutete. Er war sagenhaft schön. Die Götter selbst hatten sein stolz erhobenes Haupt gemeißelt. Täuschend war jedoch sein ausgeprägtes, energisches Kinn. Und täuschend war auch die türkisblauen Augen, deren Eiseskälte und Kraft in Widerspruch zu seiner weichen, schwachen Seele stand. War er wirklich schwach? Und nachgiebig wirkte in ihm nicht eine seltsame, eigenwillige Kraft und war seine künstlerische Standhaftigkeit, die unerschütterlich allen Beschimpfungen, allen Unverständnis, dem fremden Einflüssen, der Großzügigkeit freundliche Ratschläge, den Versuchungen eines einfachen Wegen trotzte, nicht Ausdruck dieser Kraft. Zu dieser Zeit trug es noch keinen Schnurrbart und der weiche junge Mund war zart und naiv entblößt. Dagny wollte ihn die ganze Zeit küssen und sie küssten sich, aber weiter war nichts. Goethe hat gesagt, Kinder werden nicht von Küssen geboren. Diese Worte hatte Edward scheinbar tief verinnerlicht. Wir dürfen nicht heiraten, weder ich noch mein Bruder oder meine Schwester, sagte er oft. Wir haben von unserem Vater die schlechten Nerven und von unserer Mutter die schlechte Lunge geerbt. Zitat Ende. Der naive, liebenswerte, schüchterne Edward, der annahm, man müsste unverzüglich heiraten, wenn man von der Leidenschaft überwältigt wird. O trauriges Gesetz, der nichts Übereinstimmungen. Sie war ebenso in Edward vernarrt wie Dramatiker Strindberg in sie. In Dagny waren, ich möchte von sich sagen, verliebt, fast ganze skandinavische Genie waren verliebt in diese Frau. Und Edward, natürlich war er ihr gegenüber nicht gleichgültig, wie sonst erklärte sich seine Besessenheit von ihrer Gestalt. Sie war für ihn das junge Mädchen, das erschüttert über die beginnende Reife, wie er starrt auf dem großen Bett sitzt. Sie war der Vampir, der seinen Opfer das Blut aus dem Hals säugt. Sie war die geflügelte, scharfkrallige Harpie, der weibliche Dämon, über der zerfleischten Männerleiche. Sie war das bezaubernde, unschuldige Mädchen, das barfuß im leichten Hemd am Fenster steht, und auch die verzweifelte Frau mit den gelösten Haaren und der entblößten Brust, in der von allem Gefühlen nur noch Asche geblieben ist. Edward, vom Geheimnis der Frauen gequält, rief unermüdlich ihren Geist herbei, als ob er nur darin die Lösung des Rätsels zu finden vermochte. Er mochte ihre Gesichtszüge verwirren, mochte subtil die Ähnlichkeit durch naive und böswillige Verzerrungen verbergen. Sie war dennoch an allen Sündigen und Keuschen, allen lasterhaften und poetischen, allen bitteren und süßen Visionen Edwards zugegen. Und es bleibt in seinen Erinnerungen Musik in dem nächtlichen leeren Tanzsaal der alten Berliner Weinstube und der endlose, fast bewegungslose Walzer und die Küsse unter den blitzenden Augen Przybyszewskis im Halbdunkel. Und als die geduldige Demut mit einem dumpfen Schluchten aus seiner Brust hervorbrach, lud Edward sie in sein Atelier ein. In dem ärmlichen Raum mit kahlen Wänden, schäbigem Fußboden und Gerümpel anstelle von Möbeln wurde ein Tisch gedeckt, golden schimmerte des Hals der Champagnerflasche, Edward extrem unordentlich gekleidet, was ihm daran hinderte, elegant zu wirken, selbst wenn er schöne modische Sachen trug, sah diesmal einwandfrei aus. Ein leichter Flanellanzug, gestärktes Hemd, Fliege. Der Korken knallte. Auf ihr Wohl, sagte er, und seine Augen verdunkelten sich. Sie leerte ihr Glas in einem Zug. Er schenkte sofort nach. Auf uns, schaffe sie zu sagen. Als die Flasche leer war, führte er sie in ein kleines Bad mit einem raumhohen Fenster. Ziehen Sie sich bitte aus, sagte er seltsam eindringlich und ging hinaus. Dagny, fest entschlossen, sich über nichts zu wundern, zog sich demütig aus. Er trat herein und sah ihren schönen, nackten Körper an. Ich werde dich nur mit Kohle skizzieren. Sie antwortete nichts und schloss die Augen. Im Dunkeln hörte sie das Herz unter ihren Rippen pochen und das Rascheln von Kohle auf dem Karton. Die Frauen von Kranach scheinen mir wunderschön zu sein, sagte Edward. Aber du bist schöner als die Frauen von Kranach. Jetzt werde ich Farbe hinzufügen. Sie wurde schnell müde und hatte Angst, dass sich die Müdigkeit in den Linien des Körpers widerspiegeln würde. Wie lange würde die unerwartete Sitzung dauern? Offensichtlich erwachte das Verlangen bei diesem unglaublichen Menschen nur durch seine Kunst. Sie müsste Geduld haben. Und dann sagte er: Danke. Oh, danke, Dagny, dass du gekommen bist und du so nett zu mir bist. Ich werde das nie vergessen. Und im sächlichen Ton eines Arztes, der die Untersuchung beendet hat, du kannst dich wieder ansehen. Sie war überwältigt und niedergeschmettert von dieser monströsen Begegnung. Wer war diese Frau? Bild von Dagny. Wer war diese Frau? Dagny Juel wurde 8. Juni 1867 in Kunswingel im Norden geboren. Ihr Vater war Arzt. Ein paar Jahre später ließ sich die Familie in der Nähe der norwegischen Festung in der Oberstadt in einer großen Dreizimmervilla Rolighet nieder. Ihr ganzes Leben lang wird Dagny hierher zurückkehren. Hier werden auch ihre beiden Kinder geboren und bereits in unserer Zeit wird die norwegische Königin Sonja das Band an der Tür des restaurierten Gebäudes durchschneiden, um das Quinnenmuseum, das norwegische Frauenmuseum in Dagny einstigen Elternhaus zu eröffnen. Heute erinnert sich kaum jemand mehr daran, dass Dagny Juel Schriftstellerin und Pianistin war. Doch jeder weiß, dass sie eine Künstlermuse war. Diese Rolle ist in die Kunstgeschichte eingegangen.
Ja, lieben Dank, Tatjana Kuschewskaja, mit einer Lesung aus ihrem Buch Muse, erzähl, was nur du weißt. Das war aus dem Kapitel Das Lächeln einer Frau ist das Lächeln des Todes, Edvard Munch und Dagny Juel. Und wer das Bild sich aufrufen will, um das es unter anderem gerade ging, das ist die sogenannte Madonna, 1894 bis 95. Man findet dieses Werk in der Nationalgalerie Oslo oder eben, wenn es ausgeliehen wird, in den großen Munch-Ausstellungen. Man sieht eine Frau, die ab der Hüfte aufwärts nackt gemalt ist. Und das Besondere ist, dass sie den Kopf so leicht nach hinten tatsächlich mit geschlossenen Augen gemalt wird und mit einer Art Heiligenschein versehen wird. Ja, liebe Tatjana, das war eine sehr kurzweilige Stunde. Du darfst dich vom Publikum verabschieden.
Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und für mich, das ist so wichtig, was für mich ist interessant und wichtig. Ja? Für mein Publikum, ich hoffe, es auch wird interessant.
Ja, das steckt schon an, deine Begeisterung. Da kannst du dir ganz gewiss sein. Ja, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern. Und in dem kleinen Kapitel, was wir gerade gehört haben, haben wir ja angekündigt bekommen, dass der Klang eines Walzers im leeren Saal der Kneipe noch nachgeklungen ist. Wir hören deswegen jetzt nochmal einen Walzer in B-Dur. Und von Revuzki Levko, das ist der Komponist. Und es spielt nochmal am Klavier Violina Petritschenko. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, liebes Publikum, liebe Zaira Aminova, liebe Tatjana. Schön, dass ihr da wart. Und an der Technik war heute David. Und wir hören jetzt aus der Stunde raus den Walzer von Rewutzki.